Als Predigtext für diesen Sonntag haben wir einen Abschnitt aus Johannes 4, Vers 46 bis 54 in unserer Bibel im Neuen Testament auf der Seite 115. Dort steht: Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann aber sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm: Gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Amen. Liebe Gemeinde, wer schon Gelegenheit hatte, das alte, wieder ausgegrabene Kapernaum aus der Zeit Jesu zu besuchen, der steht fasziniert vor den marmornen Überresten der dortigen Synagoge. Zwar klären einen die Reiseführer dann auf, dass diese Synagoge nicht aus der Zeit Jesu stammt, sondern später erbaut wurde, doch sie verweisen auch auf den Teil des Vorplatzes, wo noch ein Stück tiefer gegraben wurde. Dort sind noch die Mauerreste von der Synagoge sichtbar, in der Jesus tatsächlich gepredigt hat und die, und darauf will ich jetzt hinaus, von der Hauptperson unserer Geschichte, vom sogenannten Hauptmann von Kapernaum, gesponsert wurde. So ist es bei Lukas überliefert. Aber warum heißt der Hauptmann im Johannesevangelium königlicher Beamter und eben nicht Hauptmann? Antwort: Weil das Urtextwort mehrdeutig ist. Ein königlicher Beamter konnte genauso ein Soldat im Offiziersrang sein. Nennen wir den Mann im Dienste des Herodes Antipas jetzt der Einfachheit halber einfach mal Hauptmann. Ein solcher war dort in Kapernaum stationiert, weil das kleine Königreich des Herodes Antipas dort schon zu Ende war. Dort war die Grenze in Kapernaum. Deshalb war dort auch, wie es sich für eine Grenzstadt gehört, eine Zollstation, wo ein anderer uns wohlbekannter Mann saß, nämlich Levi Matthäus, der Zöllner. Aber dieser heidnische Hauptmann, den Herodes vermutlich in Syrien angeworben hatte, weil kein richtiger Jude bei ihm Soldat sein wollte, der hatte offensichtlich ein Interesse an dem Gott der Bibel gefunden. Deshalb fing er auch an, Gottes Volk zu lieben. So ist auch bei Lukas überliefert. Deshalb hat er auch die Synagoge gesponsert, finanziert. Das alles bescheinigt ihm der Synagogenvorstand, der sich nach dem Lukas-Evangelium für diesen Ausländer einsetzt. Aber warum gehe ich auf diese Umstände so ausführlich ein? Weil in unserer Geschichte Schritte des Glaubens beschrieben werden. Man könnte auch Stufen des Glaubens sagen, denn sie bauen aufeinander auf. Und das sehen wir als erste Stufe, dass der königliche Hauptmann von Kapernaum offensichtlich ein nach Gott Suchender war. Und damit verbindet sich nun die wunderbare Verheißung, die Bibel im Alten wie im Neuen Testament immer wieder gibt, dass derjenige, der Gott ernsthaft sucht, dass der auch findet. Man könnte dafür viele biblische Beispiele aufzählen. den Offizierskollegen Cornelius aus der Apostelgeschichte, die Purpurhändlerin Lydia und der wegen Gott weitgereiste äthiopische Schatzmeister. Sie alle waren auf der Suche und Gott lässt sie finden. Man könnte auch den Oberzöllner Zachäus nennen, der sich bei seiner Suche nach dem Heil nicht zu fein war, auf einen Baum zu steigen, um Jesus zu sehen. Auf der Suche. Man kann aber auch Beispiele aus unserer Zeit nennen. Bernd Ziegelkopf, den Begründer der sozialmissionarischen Kinderarbeit in Berlin und in anderen Städten, die Arche heißt. Er selbst hat als 5- oder 6-Jähriger die Trennung seiner Eltern fast nicht verkraftet. Doch damit begann wohl seine Suche nach Gott. Als 11-Jähriger zog ihn, obwohl sein Vater, bei dem er nach der Trennung lebte, nie in die Kirche ging, die Glockenklänge der benachbarten Kirche so an, dass er den Vater bat, ihn dorthin einmal gehen zu lassen. So saß er von seinem 11. Lebensjahr bis zu seiner Konfirmation jeden Sonntag dort im Gottesdienst, auf der Suche. Es waren noch weitere Schritte nötig, aber ein Anfang war mit seiner Suche gemacht, eben die eine große Verheißung hat. Wir dürfen selber, wenn wir auf der Suche sind, wissen und hoffen, dass wir auch finden werden. Und wir dürfen beten, dass Gott auch bei unserem Bibelkongress seine Verheißung realisiert, dass wer immer ihn von Herzen sucht, auch fündig bei ihm wird. Dafür dürfen wir beten. Ein zweiter Schritt oder eine zweite Stufe ist in unserem Abschnitt deutlich zu erkennen. Es geht beim Glauben immer wieder auch um ein Wagen. Um ein Wagen. Dieser königliche Hauptmann hatte ein schwerkrankes Kind oder einen schwerkranken Knecht. Wieder ist es so, dass das Urtextwort beide Übersetzungen zulässt. So kommt zustande, dass wir einmal im Evangelium Sohn und im anderen Knecht lesen. In seiner Verzweiflung macht sich der Hauptmann nach Kana in Galiläa auf den Weg. Das ist ein Tagespensum von 30 Kilometer und es geht dabei immerhin auch noch 500 Höhenmeter hinauf. Würde dieser ihm noch ziemlich fremde Jesus seinem Kind helfen können oder würde er bei seiner Rückkehr feststellen müssen, dass es besser gewesen wäre, die letzten Tage und Stunden bei seinem sterbenden Kind zu bleiben? Das war ein Wagnis. Doch er wagte es, zu diesem Jesus aufzubrechen. Solche Herausforderungen hat aber nicht nur der Hauptmann von Kapernaum zu bestehen. Solche Herausforderungen hält ein Leben im Glauben immer wieder bereit. Der Glaube ist und bleibt ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wie es im Hebräerbrief heißt, wie in der Schriftlesung gehört haben. Also immer wieder auch ein Wagnis zu vertrauen, obwohl man nichts sieht. Das hat man nicht einfach in der Tasche. Wieder möchte ich den Gedanken mit einer Begebenheit unterstreichen, die sich tatsächlich in Thailand so ereignet hat. Auf dem Rückweg von einem Missionseinsatz in einem entlegenen Hochtal wurde der Missionar mit seinem Jeep von einem umgestürzten riesigen Baum aufgehalten. Ein junger Bursche, der vorher die Predigten des Missionars gehört hatte, forderte ihn nun dazu auf, sein Vertrauen in die Macht des Gebets, davon hatte er auch gesprochen, unter Beweis zu stellen und dafür zu beten, dass der Baum irgendwie wegkommt. Das hat der Missionar dann auch getan. Das war ein Wagnis. Doch nachher lag der Baum immer noch quer über dem Weg. Doch etwas anderes geschah. Ein Mann tauchte auf, der den wartenden Missionar bat, noch einmal das Tal hinaufzufahren. Er habe die obersten Dörfer noch gar nicht besucht. Weil sowieso kein Weiterkommen war, willigte der Missionar ein und verkündigte das Evangelium auch in den letzten Bergdörfern ganz oben. Nach 2 Tagen kehrte er zum Baumstamm zurück. Nichts hatte sich getan. Da tauchte ein kleiner älterer Mann auf, dem vor 2 Tagen sein bester Arbeitselefant ausgerissen war, was dieser vorher nie tat. Er hatte ihn nur wenige Meter vor dem umgestürzten Baum wieder eingefangen. Das gewaltige Tier hob und schob den Baum tatsächlich von der Straße. Der Missionar hatte also nicht zu viel gewagt, als er sich beim Wort nehmen ließ und betete. Genau zu diesem Zeitpunkt hatte der Elefant seinen ungewöhnlichen Ausflug begonnen und war von den anderen Tieren weggelaufen. Ein weiterer Glaubensschritt, also der zweite Wagen, gehörte zu. Immer wieder Schritte des Vertrauens wagen. Ein weiterer Glaubensschritt begegnet uns in unserem Abschnitt. Als der Mann Jesus endlich erreicht, erhält er von ihm eine scheinbar ziemlich kräftige Abfuhr. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. War nicht gerade das Problem von diesem Mann. Jesus sagt es trotzdem zu ihm. Nicht nur den Hauptmann, sondern ganz ähnlich die syrophönizische Frau hat Jesus durch abweisende Worte schwer auf die Probe gestellt, schwer herausgefordert. Wie? Wenn wir das einmal auf uns übertragen, wir packen etwas an unter Gebet und im Vertrauen auf Gott und dann kommt es knüppeldick. Wenn ich da an mich denke, dann zieht es bei mir gleich rabenschwarz aus mit meinem Vertrauen. Dann verstehe ich Gott nicht mehr. Eine andere Reaktion, die wir sowohl bei der syrophönizischen Frau als auch hier bei diesem königlichen Hauptmann ablesen können, wäre jetzt gefragt: an Jesus festhalten und beharrlich weiterbeten, dranbleiben an seinen Verheißungen, so wie Jakob einst gebetet hat: ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ich lasse nicht ab von dir, du segnest mich, denn so soll man weitermachen. Und so macht es der Hauptmann. Eine gelernte Krankenschwester wird 1986 bewusste Christin. Sie fühlt sich erlöst und befreit und ist glücklich über ihren Glaubensschritt. Nur 3 Monate später erkennt sie an sich die Symptome der multiplen Sklerose MS. Sie ist damals 25 Jahre alt. Das Leben, das vor ihr liegt, ist praktisch eine Krankengeschichte von da an. Natürlich betet sie um Heilung. Sie besucht auch Heilungsgottesdienste, doch nicht das Erhoffte geschieht, sondern etwas anderes. Sie lernt ihren künftigen Mann kennen, der sie trotz dieser niederschmetternden Diagnose, die er weiß, heiratet. Über ihn sagt sie, 30 Jahre später, sie sitzt inzwischen im Rollstuhl: er unterstützt mich genial. Die Antwort Gottes kam anders als gedacht, aber sie kam. Solchen Glauben, der trotz Glaubensproben an ihm festhält, schätzt Jesus ganz besonders. Beide, die syrophönizische Frau und der Hauptmann, werden von Jesus ausdrücklich für diesen Glauben so gegen den Augenschein gelobt. Lassen wir uns davon ermutigen, gerade in herausfordernden Situationen treu zu sein. Treu zu sein, treu dran zu bleiben, auch wenn wir es nicht verstehen. Glauben und treu sein ist übrigens im Griechischen ein und dasselbe Wort. Glaube und treu sein ist das Gleiche. Noch ein Glaubensschritt ist in unserem Abschnitt festgehalten. Als der königliche Hauptmann von der Heilung seines Kindes erfährt, erkundigt er sich nach dem Zeitpunkt. Er möchte sich wohl vergewissern, dass die Heilung wirklich auf Jesu Machtwort hin geschehen ist. Ganz offensichtlich wird diese Vergewisserung in unserem Abschnitt nicht getadelt, sondern als Bestätigung ernst und wichtig genommen. Im Grunde könnte man sagen, das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum wir als Christen seit der Urgemeinde, das ist schon in der Bibel im Neuen Testament bezeugt, wöchentlich Gottesdienst feiern. Zur Vergewisserung unseres Glaubens. Es wird uns ja im Gottesdienst nicht jeden Sonntag etwas großartig Neues geboten. Wie denn auch? Es sind ja seit 2000 Jahren dieselben Geschichten, auf die wir hören. Aber wir brauchen eine Vergewisserung, weil unser Alltag genug Glaubensprobleme, Proben und Probleme bereithält. Eine Frau aus Beingen klagte nach einem Telefonabend jetzt vor dem Bibelkongress: Heute Abend musste ich viel wegstecken. Dafür erzählte jemand anders von einem Gespräch, das mindestens eine Viertelstunde gedauert hat und offensichtlich für den Gesprächspartner hilfreich und notwendig und gut war. Nach einem anderen Gespräch wurde sogar ein Besuch vereinbart. Das gab uns dann die Gewissheit zurück, diesen Schritt der Einladung zu tun. Wir brauchen einander zur Vergewisserung. Denn unser Glaube ist immer auch eine angefochtene Sache. Der Gegenspieler gibt ja keine Ruhe in unserem Leben. Deshalb tut es gut, regelmäßig auf Gottes Wort zu hören und sich zu vergewissern. Noch ein letzter Schritt. Es gibt, den Jesus bei jedem von uns sich wünscht. Beim königlichen Hauptmann wird aus dem Vertrauen auf eine helfende Tat Jesu eine umfassende Lebensbeziehung zu Jesus. Man könnte es auch so sagen, aus einem Aufsucher für eine einmalige Bitte wird ein Nachfolger. Einer, der Jesus nicht mehr von den Fersen weichen will. Und genau das ist es, was die zeitweilige Hilfe zu einer ewigen und bleibenden Angelegenheit macht. In einem Kinderheim arbeitete neben vielen Mitarbeiterinnen auch eine Diakonisse. Alle sagten Schwester zu ihr. Eines Tages fragte ein Kind, das neu ins Haus gekommen war: Warum nennen dich alle Schwester? Bevor sie selbst antworten konnte, rief ein Junge: Das ist doch klar, weil sie einen Bruder hat. Selbst wenn diese Diakonisse keinen leiblichen Bruder hatte, so ist doch die Antwort des Jungen im Blick auf Jesus Christus irgendwie richtig. Mit ihrem Dienst hat sie sich ja ihm verschrieben. Im Glauben hat sie Jesus zu ihrem erstgeborenen Bruder. Diese familiäre Lebensbeziehung im Glauben ist aber bei jedem das Ziel, das Jesus hat. Denn wir müssen uns klar machen, das Kind des königlichen Hauptmanns wurde zwar geheilt, aber irgendwann wurde dieser Mensch wieder krank und starb, wie vor ihm wahrscheinlich auch sein Vater und seine Mutter. Der Tod macht keinen Unterschied, aber der Glaube macht den Unterschied. Denn unsere Lebensbeziehung zu Jesus Christus ist die einzige, die der Tod nicht zerbrechen kann. Machen wir uns das klar. Sie besteht fort, auch im Sterben, auch im Tod und danach und führt zum ewigen Leben gemeinsam mit ihm. Auf diesem besten aller Wege war jetzt der Hauptmann oder Beamte des Herodes Antipas mit seiner ganzen Familie unterwegs. Und dass dies wirklich keine Eintagsfliege war, erfahren wir vielleicht bei Lukas gleich im anschließenden Kapitel. Da ist nämlich von dem Ehepaar Johanna, Wir kennen die Stelle kaum. Johanna und Chusa, dem königlichen Beamten des Herodes Antipas, die Rede. Dieses Ehepaar war offensichtlich ab jetzt mit Jesus unterwegs. Und vielleicht ist der Chusa ja unser Hauptmann. Und wir sind herzlich von Jesus eingeladen, auch so mit ihm unterwegs zu sein, bis in die Ewigkeit hinein,